Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Ratr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 28. Dezember 2020, gleich dem 8. Day 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten, anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe »In Richtung Licht«. Im zweiten Beitrag geht es weiter mit einem neuen Jahresüberblick über Irak im vergangenen Jahr. Bleiben Sie dabei. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran lässt die Attentäter von General Soleimani nicht ungestraft. 48 US-Amerikaner am Terroranschlag auf General Soleimani beteiligt. Russischer Außenminister kritisiert Demokratie im westlichen Sinne als grobe Verletzung der Menschenrechte. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran lässt die Attentäter von General Soleimani nicht ungestraft. Die Islamische Republik Iran gab an, sie werde diejenigen, die hinter der Ermordung des legendenhaften Antiterrorkommandanten des Landes, General Qasem Soleimani, stehen, nicht der Bestrafung entgehen lassen. Wir werden nicht zulassen, dass das Blut des Märtyrers verschwendet wird und diejenigen, die es getan haben, der Bestrafung entgehen, sagte der Sprecher des Außenministeriums Said Khatibzadeh am Montag auf einer virtuellen Pressekonferenz in Teheran. Die Islamische Republik habe diese Angelegenheit unablässig weiterverfolgt und werde dies auch weiterhin über internationale Kanäle tun, sagte er. Dies ist nicht etwas, das die iranische Regierung und das System ignorieren könnten. Die US-Regierung ist in dieser Hinsicht verantwortlich, fügte der Sprecher hinzu. Khatibzadeh sagte, die Vereinigten Staaten hätten einen monumentalen strategischen Fehler begangen, indem sie den Terrorakt ausführten. Wir werden diese Bemühungen nicht aufgeben, bis wir alle, die diese Gräueltat begünstigt haben oder daran beteiligt waren, vor dem Altar der Gerechtigkeit gebracht haben. Khatibzadeh ging auf Teherans Bemühungen ein, der Welt das Ausmaß dieser Gräueltaten zu präsentieren und die Täter vor Gericht zu stellen. Die Islamische Republik habe mehr als 5 Briefe und offizielle Notizen bei den Vereinten Nationen registriert und ihre diplomatischen Missionen genutzt, um General Soleimani und die Art seiner Mission in der Welt vorzustellen. Khatibzadeh warnte die scheidende Regierung von Präsident Donald Trump vor neuen Abenteuern und sagte, die USA würden die Verantwortung für jegliches Unheil tragen. 48 US-Amerikaner am Terroranschlag auf General Soleimani beteiligt. Die Zahl der US-amerikanischen Hauptverdächtigen, die am Terroranschlag auf den ehemaligen Kommandeur der Al-Quds-Brigaden der Revolutionsgarden, General Qasem Soleimani, beteiligt waren, ist von 45 auf 48 gestiegen. Die iranische Justiz hat ihre Bemühungen zur strafrechtlichen Verfolgung der Personen, die die Straftat angeordnet bzw. verübt haben, verstärkt, sagte Hossein Amir Abdullahian, der Sprecher der öffentlichen Kampagne zum Gedenken an den Jahrestag des Märtyrertodes von General Qasem Soleimani am Sonntag. Er ergänzte, 6 Länder würden Iran gerichtlich vertreten. Amir Abdullahian fuhr fort, die iranische Justiz verfolgt den Fall des Terroranschlags auf General Soleimani ernsthaft und eine schwere Rache steht auf der Tagesordnung der Islamischen Republik Iran. Obwohl die Aggressoren und die terroristische US-Regierung bereits mehrere Schläge vom iranischen Volk und den iranischen Militärkräften erhalten hätten. Der Sprecher legte ferner die geplanten Programme und Zeremonien zum Gedenken an Märtyrer Soleimani dar und erklärte, das Hauptmerkmal dieser Programme sei, dass sie hauptsächlich von den Bürgern und nicht von den staatlichen oder Regierungsorganisationen initiiert worden sind. Russischer Außenminister kritisiert Demokratie im westlichen Sinne als grobe Verletzung der Menschenrechte. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat bekräftigt, dass die Einmischungen des Westens in die Angelegenheiten anderer Länder zu nichts außer zu Menschenrechtsverletzungen geführt haben. Die Einmischungen des Westens mit dem angeblichen Zweck, Menschenrechte zu fördern und anderen Ländern Demokratie und Freiheit zu bringen, haben sich lediglich als offene Verletzung der Grundrechte der Menschheit erwiesen, schrieb Lavrov auf Twitter. Der russische Außenminister, der in seinen Äußerungen wiederholt die Haltung des Westblocks kritisiert hat, fügte hinzu: Eines der Themen, das unbedingt diskutiert werden muss, ist die fatale Situation der strategischen Stabilität. Die Vereinigten Staaten haben den ganzen Mechanismus zur Rüstungskontrolle als Grundlage der strategischen Stabilität abgeschafft. Während der Präsidentschaft von Donald Trump stiege die US-Regierung aus einigen internationalen Verträgen und Abkommen, darunter dem internationalen Atomabkommen mit Iran, dem Open Skies-Vertrag und dem Pariser Klimaschutzabkommen aus. Russland hat wiederholt bekräftigt, dass die bestehenden Probleme, insbesondere die im Zusammenhang mit dem Atomabkommen, auf die falsche Politik der Vereinigten Staaten zurückzuführen sind. Irakische Kataib Hisbollah, USA stecken hinter Angriffen auf diplomatische Vertretungen. Die irakische Kataib Hisbollah hat bekräftigt, dass es sich beim Angriff auf die US-Botschaft in Bagdad um eine Intrige der USA handelt. Nur die USA profitieren vom Angriff auf ihre Botschaft, sagte der Sprecher der Kataib Hisbollah Mohammed Mohi am Sonntag und ergänzte, dass die USA irakische Widerstandstruppen irreführen wollen, indem sie Krisen schaffen und diese Gruppen unter Druck setzen. Mohi zufolge ist Washington über die Demonstrationen in der Nähe seiner Botschaft und weitere Aktivitäten des irakischen Volkes zur Enthüllung der Rolle der USA im Irak besorgt. Diese Besorgnis hat Washington zu einem gefälschten Angriff auf seine eigene Botschaft veranlasst. Die Iraker sind der Ansicht, dass die US-Botschaft in Bagdad keine normale und diplomatische Funktion wie die Botschaften anderer Länder habe. Durch die Stationierung von Truppen und Raketensystemen haben die USA ihre Botschaft zu einer Militärbasis gemacht, die die Sicherheit der irakischen Bürger gefährdet. Viele irakische Gruppen fordern den Abzug der terroristischen US-Truppen aus dem Irak. Das Parlament in Bagdad hat bereits einen Plan für den US-Truppenabzug verabschiedet. Jeglicher israelischer Angriff auf Jemen wird Nahost in Brand setzen. Ein Verantwortlicher im jemenitischen Außenministerium hat Israel vor einer militärischen Aggression gegen das arabische Land gewarnt und betont, dass eine solche Maßnahme einen umfassenden Krieg im Nahen Osten auslösen und das Regime selbst als erster darunter leiden wird. Falls das zionistische Regime eine große Torheit gegen den Jemen begeht, werden alle seine Interessen sowie die seiner Verbündeten in der Region des Roten Meeres zu einem legitimen Ziel im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts, das durch alle internationalen Konventionen und Abkommen garantiert wird. Dies berichtete die offizielle jemenitische Nachrichtenagentur Sabah unter Berufung auf einen ungenannten Funktionsträger am Sonntag. Er fuhr fort, dass das Regime in Tel Aviv kein Recht habe, sich in die Angelegenheiten des Jemen einzumischen und riet den israelischen Funktionsträgern, sich weitgehend auf die Situation in den besetzten palästinensischen Gebieten zu konzentrieren und die regionalen Staaten nicht weiter zu bedrohen. Er stellte fest, dass Israel nach Ausreden suche, um seine feindlichen Aktionen voranzutreiben, seine anhaltende Aggression gegen das palästinensische Volk zu vertuschen und die Normalisierungsabkommen mit weiteren Ländern zu fördern. Diese Äußerungen kamen einige Tage, nachdem Brigadegeneral Hidai Silbermann, Sprecher des israelischen Militärs, der saudischen Nachrichtenwebseite Elaf mitgeteilt hatte, dass das Regime in Tel Aviv erwarte, dass ein iranischer Angriff aus dem Irak und dem Jemen kommen könnte. Bereits am 12. November letzten Jahres warnte Jemens populäre Ansarullah-Bewegung Israel nach kontroversen Äußerungen des Premierministers des Regimes nachdrücklich vor einer dummen Handlung gegen die Nation. Die Erklärung kam nach Kommentaren, in denen der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu behauptet hatte, Iran habe versucht, Israel mit Raketen aus dem Jemen anzugreifen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 9 Grad, Mashhad minus 2 Grad, Isfahan 1 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandar Abbas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 25.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Seit Mittwoch vergangener Woche gilt in Deutschland ein harter Lockdown. Darüber sprachen wir mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil des Gesprächs. Das vollständige Interview können Sie sich wie gewohnt auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Özoguz, das war aber auch von vornherein so gedacht, dass erst Risikomenschen diesen Impfstoff bekommen. Und da sind erstmal Personal in Krankenhäusern und zum Zweiten Menschen ab 80 Jahren. Ist es auch so angefangen worden oder gab es da so Probleme?
Nein, also angefangen hat es, aber es ist natürlich feiertagsbedingt jetzt ein sehr, sehr langsamer Anfang, weil das erst seit wenigen Tagen hier losgegangen ist. Erste Erfahrungen werden wir wahrscheinlich erst in einigen Wochen haben. Und Sie haben recht, der Plan ist tatsächlich so, dass die Risikobetroffenen zuerst geimpft werden sollen. Nur mal dazu muss man sagen, das sind eben nicht nur die über 80-Jährigen in den Krankenhäusern, und in den relevanten Berufen arbeiten eben nicht alte Menschen, sondern viele junge. Und von denen sind einige auch durchaus skeptisch. Es gibt eine ganze Reihe von Ärzten, die, obwohl sie mit dieser Patienten zu tun haben, sich selber noch gar nicht impfen lassen wollen. Und man darf nicht vergessen, dass der Gesundheitsminister inzwischen zusätzlich zu den Dosen, die Deutschland sowieso schon bekommen hat, 30 Millionen weitere Dosen bestellt hat. Und obwohl Deutschland sehr viele Alte hat, so viele Alte haben wir jetzt auch nicht. Und insofern ist hier schon die Planung, dass ein Großteil der Bevölkerung geimpft werden soll. Und man weiß auch nicht, wie das wird. Einerseits heißt es immer wieder, es gibt keine Impfpflicht. Andererseits haben wir schon gewisse Einschränkungen. Bestimmte Fluggesellschaften haben sich schon weltweit geäußert, dass sie nur noch Geimpfte mitnehmen wollen und Ähnliches. Es ist wirklich eine sehr unübersichtliche Situation. Und das Ganze trifft Europa und die westliche Welt sowieso in einer Zeit der Dekadenz, des Abstieges. In der Zeit, in der ein Trump abgewählt wurde und nicht abtreten will, in einer Zeit, in der sowieso das Finanzsystem unter großen Schwierigkeiten gelitten hat und jetzt durch diese neuen Schuldenaufnahmen, wie es offiziell heißt, das ist nichts anderes als eine Gelddruckmaschine in einer historisch unvorstellbaren Dimension, sich so verschuldet hat, dass die westliche Welt von diesen Schulden nie mehr runterkommen kann. Also Das Ganze hat die westliche Welt getroffen in einer Zeit, in der man moralisch ohnehin am Ende ist und jetzt auch wirtschaftlich Probleme bekommt. China hat derweil ja eine Freihandelszone entwickelt, die alles übertrifft, was USA und die westliche Welt bisher hatten. Und selbst die ersten westlichen Staaten, wie zum Beispiel Japan, wechseln die Seiten. Also die Pandemie könnte tatsächlich historisch betrachtet nachher auch eine Art Gezeitenwechsel zwischen der westlichen Dominanz und neuen Dominanzen sein. Vielleicht noch ein Hinweis, der jetzt scheinbar gar nichts mit Corona zu tun hat, aber ich sehe das schon in einem Gesamtzusammenhang. Wir haben jetzt am Ende des Jahres wieder eine Neubesetzung des UN-Sicherheitsrats. Und in den letzten Monaten war Deutschland ein Mitglied dieses UN-Sicherheitsrates. Und ich erinnere mich, immer wenn die Deutschen Mitglied des UN-Sicherheitsrates waren, haben sie stets den Respekt von allen Seiten, also von Ost wie West, von Unabhängigen, immer genossen, weil die Deutschen eine Diplomatie hatten, die halt fair war, die versucht hat, irgendwo Ausgleich zu schaffen und so weiter. Diesmal ist es nicht so. Diesmal scheidet der deutsche UN-Botschafter dort aus und die Russen und die Chinesen und auch andere sagen ihm hinterher, dass sie ihn nicht vermissen werden. Sehr undiplomatisch und sie applaudieren sogar, dass er rausgeht, weil die Deutschen sich hundertprozentig in diesen Westfluss haben einbinden lassen. Und dann kommen wir zurück zu dieser Impfungsgeschichte und Corona. Der eine hauptsächliche Impfstoff in Deutschland ist von der Firma Pfizer zusammen mit einem deutschen Unternehmen, BioNTech, das auch noch von einem Migranten aus der Türkei geleitet wird, entwickelt worden. Und wenn Sie einmal die Geschichte von Pfizer sich anschauen, von diesem US-Unternehmen, das hat so viele Skandale, so viele Menschenleben gekostet. Es hat so viele Massenmorde in Afrika bewirkt durch ihre Skandale, dass man sich wirklich fragt, was das wohl für eine Impfung sein wird. Aber darüber werden wir wahrscheinlich erst in einigen Monaten sprechen können.
Herr Dr. Otterwurz, nun kommen wir nochmals so ganz zurück nach Deutschland und reden wir über Beschränkungen und Maßnahmen, die beschlossen worden sind und das auch seit letzter Woche oder für Sie seit dieser Woche am Mittwoch, vergangene Woche gilt in ganz Deutschland ein harter Lockdown. Ein Großteil der Geschäfte ist geschlossen. Auch die Schulen und Kitas machen weitgehend dicht. Diese Maßnahmen sollen vorerst bis zum 10. Januar dauern. Und dann wollen sie sich die Verantwortlichen in Deutschland nochmal zusammentreffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie schaut die Zukunft für Deutschland aus?
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Es ist tatsächlich so, im Augenblick dürfen ausschließlich Lebensmittelläden, Apotheken und nur Läden des täglichen Bedarfs öffnen. Das heißt, alle Läden, die nicht für den täglichen Bedarf sind, sei es Autoverkaufsstätten oder Schuhverkaufsstätten, Kleidung, all diese Dinge dürfen nicht mehr öffnen. Sie können im Augenblick noch nicht mal einen Wasserhahn kaufen. Wenn Ihnen der Wasserhahn kaputt geht, da müssen Sie dann einen Klempner rufen, der das macht. Sie selber können so etwas nicht kaufen. Genauso Elektroartikel. All dieses ist geschlossen. Dazu muss man wissen, viele in der Islamischen Republik Iran, vor allem in vielen muslimischen Ländern, auch Türkei und anderen Ländern, können sich überhaupt nicht vorstellen, wie die Ladensituation hier ist. Ohnehin kann man hier an vielen Tagen, zum Beispiel am kompletten Sonntag, nirgendwo Lebensmittel kaufen. Ja, das ist nicht so wie in der Islamischen Republik Iran, wo es jederzeit, selbst an Feiertagen, immer die Möglichkeit gibt, ein Brot zu kaufen oder zumindest einige Lebensmittel, frische Lebensmittel zu kaufen. Nein, hier ist es sowieso an vielen Tagen geschlossen. Abends ist es geschlossen. Und jetzt kommt eben noch diese Pandemieregeln dazu, dass die kompletten Innenstädte geschlossen sind. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht mehr, in die Innenstadt zu fahren. Es hat nur noch der Supermarkt auf, bei dem man sich eben eindecken kann. Und Sie haben das schon richtig gesagt, diese Regelung gilt vorerst bis zum 10. Januar. Ich weiß nicht, wie es danach weitergehen wird. Das hängt wahrscheinlich stark von der Entwicklung der Zahlen jetzt dieser Tage ab. Aber was das Schlimmste in meinen Augen ist, ist der Umgang mit den Kindern. Diese Kinder, seit einem Jahr haben sie sowieso viele, viele Beschränkungen, insbesondere die Schulkinder. Erstklässler haben jede zweite Woche Schule und jede zweite Woche frei. Da wird eine Generation herangezogen, die nicht die gleiche Erziehung bekommt, Schulausbildung bekommt wie die vorherigen. Jetzt sind die Schulen ganz zu. Und mal gucken, wie das ab 10. Januar weitergeht. Das kann Ihnen heute in Deutschland niemand so genau sagen. Auch hier hat man versucht, Online-Unterricht einzuführen. Aber das hat zu einer kleinen Katastrophe für die armen Menschen geführt. Denn die Wohlhabenden oder die Mittelständler konnten ihrem Kind ein Smartphone oder einen Laptop hinstellen, sodass die online den Unterricht verfolgen konnten. Die armen Menschen haben diese Möglichkeit nicht. Und so sind die Kinder dann abgehängt worden. Und die Armen sind meistens dann auch noch Kinder von Migranten, die ohnehin zu Hause vielleicht nicht unbedingt bestes Deutsch sprechen. Und so werden die noch mehr abgehängt. Wir haben wirklich Probleme über Probleme, die man nur dadurch versucht zu lösen, indem man unbegrenzt, wirklich unbegrenzt Geld druckt. Aber das wird auch nicht gut gehen. Das wird Ihnen jeder Wirtschaftswissenschaftler sagen. Irgendwann geht das nicht gut. Keiner weiß wann. Aber so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Ich bin gespannt, welchen Wahnsinn die Amerikaner noch machen werden. Ich bin gespannt, welchen Wahnsinn die Zionisten noch machen werden, die ja jetzt schon wieder die Regierung neu bilden müssen. Die ganze Welt befindet sich in einem riesigen Umbruch und das Ergebnis, so Gott will, wird zu mehr Gerechtigkeit führen. Das ist meine Hoffnung.
Vielen Dank, Herr, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einer neuen Folge unserer Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir erklären heute 6 weitere Verse der Sure Josiah und beginnen bei Vers 15 dieser Sure 45.
Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'ud.
Wer rechtschaffen handelt, der tut es zu seinem eigenen Vorteil, und wer Böses tut, der tut es zu seinem eigenen Nachteil. Hierauf werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht. In dem Vers 14 ging es darum, mit welcher Behandlung Jenseitsleugner rechnen müssen. Der obige Vers will nun indirekt eine wichtige Tatsache klarstellen, nämlich: Weder fügt der Unglaube Gott einen Schaden zu, noch beschert unser Glaube Gott einen Vorteil, denn er braucht nichts und niemanden. Der Glaube und Gottgehorsam nützt vielmehr dem Menschen selber etwas, und die Nachteile aus Unglauben und Gottungehorsam kommen vielmehr auf den Menschen selber zu. Wer eine Tat begeht, der wird selber das Ergebnis erhalten und im Jenseits vorfinden. Es ist so ähnlich, wie wenn ein Lehrer zu seinen Schülern sagt, wenn ihr lernt, dann ist es zu eurem eigenen Vorteil, ich ziehe keinen Nutzen daraus. Und wenn ihr nicht lernt, dann ist es zu eurem eigenen und nicht zu meinem Schaden. Wir können uns an dieser Stelle vergegenwärtigen. Erstens. Das göttliche Strafe-Lohn-System zur Vergeltung von Taten baut darauf auf, ob diese Taten gut oder schlecht waren. Alle Menschen sind außerdem vor dem Gesetz Gottes gleichgestellt. Zweitens. Gott braucht den Menschen nicht. Seine göttliche Lehre dient in Wahrheit dazu, dass der Mensch sich weiter entfaltet und vervollkommnet. Es folgen die Verse 16 und 17 der Sure Josia.
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
Wir gaben ja den Kindern Israels die Schrift, die Herrschaft und das Prophetentum und versorgten sie von den guten Dingen und bevorzugten sie vor den anderen Weltenbewohnern jener Zeit. Und wir gaben ihnen klare Beweise in der Angelegenheit der Religion. Sie wurden aber erst uneinig, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war, aus Missgunst untereinander. Gewiss, dein Herr wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das entscheiden, worüber sie uneinig zu sein pflegten. Diese Stelle in der Sure 45 erinnerte an die großen Gnaden, die Gott einmal den Israeliten erwiesen hat. Die muslimische Gemeinde kann daraus lernen. Die Gnaden, die den Israeliten gewährt wurden, waren verschiedener Art. In dem Vers 16 wird als erstes der Segen des Himmelsbuches und die Etablierung einer Regierung und die Berufung von Propheten angeführt. Daraufhin verweist Gott auf die Versorgung der Israeliten mit guten Dingen und dass sie durch diese Gnaden gegenüber den anderen Weltenbewohnern ihrer Zeit Vorzüge genossen. Aber im Vers 17 wird daran erinnert, dass sie trotz aller erhaltenen Segensgaben aus Neid und wegen ungesundem Wettbewerb untereinander uneinig wurden. Obwohl sie um Wahrheit und Recht wussten und obwohl sie anhand des Gottesbuches genügend Beweise für die Erkenntnis von der Wahrheit besaßen, haben sie nicht von ihrer Uneinigkeit abgelassen, so dass sie schließlich ihre einstige Macht und Größe aus der Hand verloren und ihre Regierung stürzte. Folgendes lässt sich feststellen. Erstens. Wir sollten uns bewusst sein, dass aller immaterieller und materieller Segen von Gott kommt und dass wir ihn richtig nutzen, um in dieser Welt eine vorzügliche Stellung zu erreichen. Zweitens. Prophetentum und Regierung stehen nicht im Widerspruch zueinander und Politik muss den religiösen Grundlagen und Werten gehorchen. Drittens. Gott hat den Menschen den letzten Beweis geliefert, der keine Ausreden mehr zulässt. Er hat ihnen klare Beweise zur Verfügung gestellt, anhand derer sie die Wahrheit erkennen können. Daher kann er sie also auch am jüngsten Tag zur Rechenschaft ziehen. Viertens. Wissen alleine genügt nicht und bedeutet noch nicht die Rettung. Oftmals gibt es Leute, die die Wahrheit kennen, sie jedoch aus Willkür oder aus Neid nicht akzeptieren und unter den Menschen spalten. Wir wenden uns abschließend den Versen 18 bis 20 zu. Dort heißt es:
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
Hierauf haben wir dich auf eine Richtung in der Angelegenheit der Religion festgelegt. So folge ihr und folge nicht den Neigungen derjenigen, die nicht Bescheid wissen. Gewiss, sie werden dir vor Allah nichts nützen. Aber gewiss, die Ungerechten sind einer des anderen Beschützers. Allah aber ist der Beschützer der Gottesfürchtigen. Dies sind einsichtbringende Zeichen für die Menschen und Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die überzeugt sind. Nach dem Hinweis auf den Ausgang der Israeliten spricht Gott in der Sure Jasiya zum Propheten des Islams wie folgt: Auch für dich haben wir ein Religionsgesetz und einen klaren Weg zur Religion Gottes festgelegt, damit du die Menschen damit zum Glauben an den einen Gott aufrufst. Natürlich werden Götzendiener und Gegner sich gegen dich stellen und dir einige Vorschläge machen, damit du von der Verbreitung deiner Lehre absiehst. Aber gehe keine Kompromisse ein, was die Religion betrifft. O Prophet, bleib fest auf dem Weg Gottes und ihm treu. Folge nur den Geboten Gottes und lasse die Wünsche der Gegner außer Acht. Gott schützt nur die, die ihn fürchten, und leitet sie auf den rechten Weg. Die Unrechttuenden können sich zwar gegenseitig helfen, aber sie können niemanden vor Gottes Strafe retten, und sie vermögen auch nicht, denjenigen etwas anzutun, denen Gott hilft. Dieser Koran, der auf dich herabgesandt wurde, genügt für alle. Er ist ein Mittel der Einsicht für alle Menschen. Er verhilft zur richtigen Einstellung in allen Bereichen des Lebens. Jeder, der an Gewissheit und Zuversicht gelangen will, den wird dieses Buch recht leiten und es ihm ermöglichen, die besondere Gnade Gottes zu erhalten. Wir entnehmen dieser Stelle: Erstens. Jede der göttlichen Religionen ist ein Weg, um an Recht und Wahrheit zu gelangen, und sie alle sind vom gleichen Geist geprägt. Der Islam ist die Fortsetzung der Lehren der vorherigen Propheten. Zweitens. Wer dem Weg Gottes nicht folgt, der folgt seinen eigenen Neigungen oder den Neigungen anderer. Seinem Weg liegen keine volle Kenntnis und kein richtiges Verständnis von der Wahrheit zugrunde. Drittens. Den unangemessenen Neigungen der Unwissenden zu folgen, bedeutet, deren Schutzherrschaft anzunehmen und sich von der Schutzherrschaft Gottes zu entfernen. Viertens. Religiosität muss auf Erkenntnis und Wissen basieren, um zur Rechtleitung und zur Gewissheit zu führen. Fünftens. Der Koran klärt die Fragen der verschiedensten Bereiche, intellektuelle und ethische Fragen, Angelegenheiten der Familie, der Gesellschaft und der Politik.
Liebe Zuhörer, in unserem letzten Beitrag hören Sie einen weiteren Jahresüberblick über Irak im vergangenen Jahr. Das Jahr 2020 neigt sich seinem Ende zu. Aus diesem Anlass wollen wir uns im Rahmen der Sendereihe Jahresrückblick mit den wichtigen Ereignissen und Entwicklungen in verschiedenen Ländern befassen. In dieser Sendung wollen wir der Frage nachgehen, was die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen in dem Nachbarland Irak waren. Das Jahr 2020 begann für den Irak mit einem amerikanischen Verbrechen. Bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen von Bagdad am 3. Januar 2020 ist einer der hochrangigsten iranischen Generale ums Leben gekommen. Das US-Verteidigungsministerium bestätigte die Ermordung von Qasem Soleimani, dem Kommandeur der Al-Quds-Brigaden der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran. Das amerikanische Militär habe die Operation auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump ausgeführt, hieß es. Mit General Soleimani starben auch der Vizekommandeur der irakischen Volksmobilmachungskräfte, Hashdar Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, sowie 8 ihrer Weggefährten. Das irakische Parlament verabschiedete am 5. Januar 2020, also einem Tag nach dem Terroranschlag der USA, eine Resolution, die die Regierung aufforderte, für ein Ende der militärischen Präsenz aller ausländischen Truppen im Land zu sorgen. Zudem solle die Regierung ihr Hilfsersuchen im Rahmen der Anti-IS-Koalition widerrufen. In der Sondersitzung des Parlaments sagte der damalige irakische Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi, ein Abzug ausländischer Truppen sei das Beste, auch wenn dies zu internen und externen Spannungen führen könnte. Dies nutze dem Irak und den USA. Zehntausende Iraker versammelten sich am Freitag, dem 24. Januar 2020, im Zentrum Bagdads, um gegen die ausländische Militärpräsenz in ihrem Land zu protestieren. Der Marsch der Millionen richtet sich vor allem gegen Washington. Nach der Tötung von Soleimani und al-Muhandis durch eine US-Drohne forderten die Demonstranten den Rückzug der US-Truppen aus dem Irak. Männer und Frauen schwenkten Flaggen in den Nationalfarben Rot, Weiß, Schwarz und riefen Parolen gegen die USA, Israel und den Westen, etwa Nein, Nein, Amerika, Nein, Nein, Israel, Nein, Nein, Kolonialismus. Wir wollen sie alle raushaben, Amerika, Israel und die korrupten Politiker in der Regierung, skandierten sie. Nach diesem amerikanischen Verbrechen nahmen die Angriffe der irakischen Widerstandsgruppen gegen die amerikanischen Truppen im Irak zu und Dutzende amerikanische Soldaten wurden sogar getötet. Angesichts dieser Situation haben die Vereinigten Staaten 3 Schritte unternommen, um erstens irakische Widerstandsgruppen anzugreifen, zweitens einige Militärbasen im Irak zu schließen und drittens mit der Regierung in Bagdad neu zu verhandeln, um der wachsenden Bedrohung ihres Militärs zu begegnen. Die erste Basis, von der sich das US-Militär zurückzog, war die Ra'im-Militärbasis in Anbar, die im März an die irakischen Streitkräfte übergeben wurde. Die zweite Basis war Al-Rayara, südlich von Mosul im Gouvernement Nineveh. Die dritte Basis war die K1-Basis in Kirkuk im Nordirak, von der sich US-Truppen zurückzogen. Und Habania in der Provinz Anbar war die vierte Basis, die geschlossen wurde. Die Amerikaner sprachen das Problem des militärischen Rückzugs an
aber US-Truppen wurden von den evakuierten Stützpunkten in die größeren Stützpunkte Taji, Ain al-Assad und al-Harir in Erbil verlegt. Die Amerikaner behaupteten, ihr militärischer Rückzug aus dem Irak sei auf den Ausbruch des Coronavirus in diesem Land zurückzuführen. Miles Kagans, Sprecher der internationalen Anti-IS-Koalition, twitterte: Koalitionskräfte übergeben die Stützpunkte im Irak an das Verteidigungsministerium und Hunderte von Soldaten und Militärberatern verlassen vorübergehend den Irak, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Der Hauptgrund für die Entscheidung der USA, einige ihrer Stützpunkte im Irak zu schließen, scheint jedoch die Zunahme der Bedrohungen für US-Truppen nach der Ermordung zweier Widerstandsführer gewesen zu sein. In der Zwischenzeit haben die Vereinigten Staaten das Problem der Neuverhandlung mit dem Irak über den Status von US-Truppen angesprochen. Die Schließung der Stützpunkte sollte auch die Gespräche vom 10. und 11. Juni beeinflussen. Die US-Regierung hat ganz bewusst den 10. und 11. Juni gewählt, um an den Einmarsch der IS-Terrorgruppe in den Irak am 10. Juni 2014 zu erinnern. Damals besetzte die IS-Terrormiliz die nordirakische Stadt Mosul, die Hauptstadt der Provinz Nineveh. Mit dem 10. und 11. Juni versuchte Washington, den Irakern die Botschaft zu übermitteln, dass der Abzug der US-Truppen die Bedrohung durch den IS im Irak wiederbeleben würde. Zwischen Bagdad und Washington fanden mehrmals Verhandlungen statt, jedoch ohne Erfolg. Während des Besuchs von Mustafa al-Qasemi in den USA im August kündigte Donald Trump schließlich an, dass die US-Truppen innerhalb von 3 Jahren aus dem Irak abgezogen werden. Dies stieß im Irak auf massive Kritik. Einige politische Gruppen im Irak forderten den sofortigen Abzug der US-Truppen. Im September 2020 kündigten die Amerikaner außerdem die Schließung ihrer 42 Hektar großen Botschaft im Irak an, eine Ankündigung, die jedoch nicht verwirklicht wurde. Nach dem Rücktritt des ins Bedrängnis geratenen irakischen Ministerpräsidenten al-Mahdi beauftragte Präsident Barham Saleh am 17. März Adnan al-Zarfi mit der Regierungsbildung, aber auch al-Zarfi konnte kein Kabinett zusammenstellen. Sayed Reza Ghazvini Qarabi, ein einschlägiger Irak-Experte, schrieb diesbezüglich: Die Amerikaner üben großen Druck auf die Regierung in Bagdad aus, die Macht der Widerstandsgruppen im Irak zu begrenzen. Aus militärischer Sicht hatten US-Aktionen gegen diese Gruppen nicht das gewünschte Ergebnis für Washington. Sie versuchen also, die Manöverfähigkeit dieser Gruppen mit verschiedenen Methoden zu schwächen. Im November 2020 zogen die USA Teile ihrer Truppen ab, aber mindestens 2500 US-Truppen sollten im Irak bleiben, obwohl der irakische Außenminister Fuad Hussein sagte, die verbleibenden US-Amerikaner seien keine Kombattanten. Neben der militärischen Situation der USA und den Beziehungen Bagdads zu Washington waren die politischen Entwicklungen im Irak im Jahr 2020 ab dem 1. Dezember 2019 nach dem Rücktritt von Adel Abdel Mahdi als Premierminister aufgrund weit verbreiteter und geplanter Gewalt angespannt. Am 1. Februar 2020 beauftragte der irakische Präsident Barham Saleh Mohammad Taufir Alawi mit der Regierungsbildung. Alawi wurde 2 Monate später zum neuen irakischen Premierminister ernannt. Während dieser Zeit wurden viele Personen für den Posten nominiert, aber der Widerstand der Demonstranten erlaubte niemanden, ein neues Kabinett zu bilden. Alawi konnte innerhalb eines Monats kein neues Kabinett bilden und reichte Barham Saleh seinen Rücktritt ein. Mustafa al-Qasemi, der Chef des Geheimdienstes, war der 3. Kandidat für die Bildung eines Kabinetts, der von irakischen Fraktionen für das Amt des Premierministers nominiert wurde. Sein Kabinett gewann schließlich Anfang Mai 2020 ein Vertrauensvotum im Parlament. Mit dem Vertrauensvotum des Parlaments in al-Qasimis Kabinett kam die Phase der Weiterentwicklung der Angelegenheiten von Adel Abdul Mahdi praktisch zu Ende und die fünfmonatige politische Pattsituation wurde fast beendet. Das Kabinett von al-Qasimi stand vor wichtigen Herausforderungen, darunter die Bekämpfung des weit verbreiteten Corona-Ausbruchs, Sicherheitsgespräche mit den Vereinigten Staaten, wirtschaftliche Herausforderungen, der Kampf gegen IS-Überreste und die Abhaltung vorgezogener Parlamentswahlen. Der irakische Premierminister hat in drei Bereichen nicht viel Erfolg zu vermelden. Bei der Bekämpfung der Corona-Krise, bei Sicherheitsverhandlungen mit den Vereinigten Staaten und bei der Bewältigung wirtschaftlicher Herausforderungen. Und den Kampf gegen IS-Überreste übernahmen die irakische Armee und die Hashdash Shaabi, also die Volksmobilisierungskräfte. Es scheint, dass die Abhaltung vorgezogener Parlamentswahlen in der ersten Hälfte des Jahres 2021 das Hauptthema in der politischen Arena des Irak sein wird. Eine der politischen Entwicklungen im Irak im Jahr 2020 war der Wunsch der Regierung von Bagdad, die Beziehungen zu Saudi-Arabien auszubauen. Als Mustafa al-Qasim im Irak an die Macht kam, gab es viele Anzeichen dafür, dass Bagdad und Riad bereit waren, die Beziehungen auszubauen. Irak und Saudi-Arabien diskutierten am 14. Oktober in Riad über saudische Investitionen im Irak und Riad kündigte Investitionen in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar in verschiedene Projekte im Irak an. Anfang November 2020 reiste eine saudische Delegation im Auftrag des saudisch-irakischen Koordinierungsrates nach Bagdad. Der irakische Premierminister Mustafa al-Qasimi und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman unterzeichneten am 11. November in einem virtuellen Treffen ein 9-Punkte-Abkommen. Der wichtige Grenzübergang Ar-Ar zwischen Saudi-Arabien und dem Irak wurde ebenfalls nach 30 Jahren wieder eröffnet. Der saudische Handels- und Investitionsminister Majid al-Rasmi traf am 7. Dezember zusammen mit einer Reihe saudischer Geschäftsleute und Investoren am Flughafen Bagdad ein. Nach dem Besuch einer irakischen Delegation in Riad wurde die Frage der Übertragung von Land durch die irakische Regierung an Saudi-Arabien aufgeworfen. Zahlreichen Berichten zufolge hat der Irak Saudi-Arabien Land für Investitionen in seine westlichen und südlichen Regionen zur Verfügung gestellt. Diese Gebiete befinden sich in den Provinzen Karbala, Musanna, Najaf, Al-Anbar und Basra. Obwohl einige irakische Gruppen die wirtschaftlichen Investitionen begrüßten, stehen Verantwortungsträger, Gruppen und eine große Anzahl von Irakern und Akademikern den saudischen Investitionen im Irak und der Entwicklung der Beziehungen zu Riad skeptisch gegenüber. Die Gegner dieser Annäherung meinen, dass diese Beziehungen nicht nur den Interessen des Irak nicht dienen, sondern auch eine ernsthafte Bedrohung für das Land darstellen. Sie machen Riad für die Unruhen im Irak in den vergangenen zwei Jahrzehnten mitverantwortlich. Andererseits ist die Geografie, in die Saudi-Arabien investieren will, sehr wichtig. Saudi-Arabien und der Irak haben eine 800 Kilometer lange gemeinsame Grenze. Die beiden Provinzen Al-Anbar und Musanna, in das alle Saud-Regime zu investieren gedenkt, grenzen an Saudi-Arabien. Auf der anderen Seite gehören Najaf, Karbala und Basra zu den wichtigsten schiitischen und religiösen Provinzen des Irak. Die Wahl dieser Provinzen erhöht das Misstrauen der Iraker in Saudi-Arabien und zeigt, dass das Regime in Riad seine politischen und sicherheitspolitischen Ziele im Irak mit wirtschaftlichen Mitteln verfolgt. Die Gegner glauben auch, dass Saudi-Arabien wirtschaftliche Investitionen nutzt, um im Irak Fuß zu fassen und seine Beziehungen zum Iran zu zerstören, sowie zu verhindern, dass sich der irakisch-syrische Widerstand in der Region verbindet.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesprogramms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.
Thank you.